Diese Tonaufnahme ist leider in den ersten 7 Minuten durch grauenhafte Störgeräusche in ihrer Qualität sehr, sehr beeinträchtigt. Allerdings beginnt erst nach dieser Phase der Störgeräusche der inhaltlich wirklich weiterführende Teil. Ich habe in der letzten Vorlesung die direkte Meditation abgeschlossen und begonnen, die Gedanken, alle Gedanken oder so wichtige Gedanken, was ihr Brust zu Gedächtnis und Erinnerung zu skizzieren. Und vorangestellt habe ich da eine Bemerkung von ihm selbst über das Verhältnis des ersten Bandes seines Romans zu der Philosophie Bergsons. Das ist ein Interview aus dem Jahr 1913 gewesen. Und da ist ganz klar die große gemeinsame Auffassung artikuliert, dass die ernsthafte Reflexion auf Phänomene des Gedächtnisses verlangt, in diesem Feld zwei verschiedene Agenturen zu unterscheiden. Wie der Unterschied gemacht wird. An diesem Punkt reklamiert Proust dann für sich eine eigenständige Position. Er sagt, die für ihn entscheidende Differenz von willentlicher einerseits und unwillkürlicher Erinnerung andererseits findet sich so bei Bergson nicht, und er meint, würde auch gewissen Grundannahmen von Materie Memoir widersprechen. Wie weit diese Einschätzung groß gerechtfertigt ist, habe ich offen gelassen. Da sage ich heute noch ein kleines bisschen was dazu. Und ich habe Ihnen stattdessen jenes Stück des Romans oder jene Bruchstücke des Romans ein bisschen vergegenwärtigt, wo sich am besten erkennen lässt, worauf er selbst mit seiner Unterscheidung hinaus will. Das ist diese berühmte Episode mit der Madeleine, also mit dem in Tee getauchten Biskuit. Das Wichtigste dabei für uns, wenn man sich damit auseinandersetzt, ist das Vermeiden von Missverständnissen, weil es sich in Wirklichkeit um eine komplexe Sache handelt, die einfach oft aus dem Blick verschwindet, weil man glaubt, diese Unterscheidung ist eh völlig klar und jeder weiß, was das ist, der Unterschied zwischen willentlicher, bewusster einerseits und unwillkürlich auftauchender Erinnerung andererseits. Aber es ist keinesfalls ausreichend zu sagen, dass die unwillkürliche Erinnerung halt von selber kommt und die willentliche aufgrund eines Vorsatzes, sondern auch die willentliche, vom Verstand geleitete Erinnerung setzt er in einen Kontext, wenn man ihn liest, wo zuerst einmal ganz ohne Vorsatz aus den Tiefen des Körpers, sagt er, Inhalte auftauchen. Aber ich sage dann in Wirklichkeit, wenn man sowas ernst nimmt, die Beschäftigung mit Literatur in der Philosophie, ist das überall so wie hier, dass es eigentlich gar nicht sinnvoll ist, immer auf seiner allgemeinen Ebene anzufangen, die Fragen zu stellen, wo man schnappt man irgendein Wort oder ein Begriffspaar auf und denkt sich dann dazu, was damit gemeint sein sollte oder kann. Dieses Verfahren von oben ist nicht sinnvoll, da kann man sich die Sache gleich ersparen, glaube ich. Es ist viel vernünftiger, sich hier und auch in anderen ähnlichen Fällen von dem Text zuerst mal sagen zu lassen, wo die konkreten Unterschiede liegen oder die konkreten Effekte, um die es einem geht. Und da fallen zuerst ganz andere charakteristische Aspekte auf. Zum Beispiel, dass in der unwillkürlichen Erinnerung am Anfang nicht vom eigenen Körper, sondern von irgendeinem ganz banalen Gegenstand ein Glücksgefühl ausgelöst wird. Oder die große Rolle, die offensichtlich die Differenz der Sinnesmodalitäten spielt, worauf auch Proust in dieser kleinen Stelle in dem Interview selber hingewiesen hat. Da denkt man sich, wieso? Das ist doch eine Sache, die bei Bergson überhaupt nie in den Blick kommt, dass ein großer Unterschied sein könnte zwischen dem Gesichtssinn und eventuell dem Gehör auf der einen Seite und auf der anderen Seite Geruch und Geschmack. Aber für Proust, der schießt er gleich damit heraus, dass das eine ganz wichtige Sache für ihn ist. Im Fall der unwillkürlichen Erinnerung wird durch den Unterschied zwischen körpernahen Sinnen, Geruch und Geschmack, und dem visuellen Bild andererseits, da wird durch diesen Unterschied zugleich ein zeitlicher Abstand markiert zwischen der Auslösung und der Erfüllung, dem Anfang und dem Ende des Prozesses. Die unwillkürliche Erinnerung bei Proust kann man nicht verstehen. Natürlich kann man in dem, was er da beschreibt, ein oder vielleicht auch sogar zwei Momente herausnehmen, wo man sagt, da passiert etwas unerwartet. Aber wenn man nur einen oder beide von diesen Momenten, der eine ganz am Anfang, der andere ganz am Ende hernimmt, dann versteht man nicht, worum es ihm geht. Man versteht nur, wenn man die in ihrer Beziehung als Anfangs- und Endstadium eines Prozesses sieht. Und der wird auch markiert durch diesen Unterschied der Sinnesmodalitäten. Der Anfang ist das Aufmerksamwerden durch Geschmack oder Geruch und das Ende ist dann das Eintreten des ersehnten, aber eben mühsam erarbeiteten visuellen Bildes. In der Zwischenzeit findet ein bewusstes Suchen statt. Während der Verstand eben beim willentlichen Erinnern nur verworrene Bilder zustande gebracht hat, oder wenn sie nicht verworren waren, dann war es ein schematisches Bild, das nicht die Kraft hatte, die Vergangenheit zu erlösen, so wird hier bei der unwillkürlichen Erinnerung die Anstrengung belohnt durch das plötzliche Eintreten des visuellen Bildes. Und das ist ein Bild, das uns dann tatsächlich unmittelbar in die Vergangenheit versetzt und die Vergangenheit, wie er sagt, lebendig machen kann. Zu diesen Punkten kommen wir dann auch noch ein bisschen aus einer anderen Perspektive. Soweit die Wiederholung. Ich sage jetzt ein bisschen was zur Deutung. Eine Spur entfernt vom Text direkt. Also klarerweise ist Erinnerung bei Proust eine noch weiter, über diese elementare Unterscheidung hinaus, noch weiter differenzierte Angelegenheit. Also gibt zum Beispiel auch in durchaus wichtigen Kontexten ganz einfache und anspruchslose Beschreibungen von Prozessen des Vergessens und Wiedererinnerns, zum Beispiel Erinnerung eines vergessenen Namens oder Erinnerung, es gibt auch Fälle, wo er sich erinnert an einen Geruch in einer Szene, die eine bestimmte Bedeutung für ihn hatte. Das ist das eine. Davon unterschieden ist die bis ins Detail rekonstruierte Aufbau so eines konstanten Erinnerungsbildes, wie dieses kleinen hellen Streifens, wo das nicht mehr nur ein erzählter Sachverhalt oder eine erzählte Episode ist oder Element, sondern schon eine Funktion erfüllt im Aufbau des Romans. Darauf kommt er später nochmal zurück und so. Und drittens hat man dann die eigentliche Memoir, ein Volontär, deren Struktur im Zusammenhang mit dem in Tee getauchten Biskuit herausgearbeitet wird. Also ohne, dass man die da gegeneinander stellt, kann man überhaupt nicht verstehen, wo die entscheidenden Akzente liegen. Auch dieser kleine leuchtende Streifen, das kommt auch in einem gewissen Sinn von selbst zustande und wird nicht absichtlich konstruiert. Also nicht in dem Sinn absichtlich konstruiert, wie wir, wenn wir mit unseren Freunden zusammensitzen, sagen, wo kannst du dich erinnern, vor 10 Jahren haben wir doch mal gemeinsam mit dem sowieso im selben Wirtshaus am selben Tisch gesessen und dann kramen alle. Nicht so, sondern kommt doch in einer gewissen Weise auch von selbst zustande und doch bleibt die Vergangenheit, an die dieser helle Streifen erinnert, eine tote Vergangenheit. Und dem kontrastiert die befreit dahinfließende Erinnerung nach der
Episode mit dem Biskuit, das in Tee getaucht wurde. Der wesentliche Punkt ist, dass das Wiederfinden der Vergangenheit davon abhängt, dass wir auf ein bestimmtes einzelnes Objekt treffen, in dem diese Vergangenheit gleichsam verschlossen war. Und dieser Gegenstand wird uns typischerweise, aber nicht immer, durch Geruch oder Geschmack auffällig und durch dieses Glücksgefühl, das er gleich provoziert. Dieses Glücksgefühl, das ist ja auch so eine interessante Sache, das funktioniert als Versprechen. Also es ist ein Glücksgefühl, aber es funktioniert als ein Versprechen. Es ist dieses Glücksgefühl am Anfang ist das, was uns zu der Anstrengung motiviert, was uns gleichsam bei der Stange hält in dieser Anstrengung, die wir aufwenden müssen und die ausdrücklich als eine kreative Aktivität bezeichnet wird. Das ist sehr wichtig. Also Erinnerung ist für Proust, und genau wegen dieser Anstrengung, die da erfordert ist, ist Erinnerung eine kreative Aktivität. Und zwar auch die unwillkürliche Erinnerung. Das darf man auf keinen... Darum heißt, das hat ja auch alles, ist enorm wichtig, damit man den Titel überhaupt versteht von der ganzen... von dem ganzen Roman, was das heißt, auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Das Thema des Romans ist in Wirklichkeit so quasi die Schwierigkeit, die Vokation, die der Held, der Erzähler fühlt, Schriftsteller zu werden, die Schwierigkeit, diese Vokation einzulösen. Ja, das Ganze beginnt mehr oder weniger damit, gleich in diesem zweiten Teil von Combré, wie er versucht, irgendwas zu schreiben. Und das haut nicht so recht hin. Ne? Und was stattdessen geschieht, ist, dass er da seine ganze Jugend oder fast, also man weiß nicht, die Zeitspannen sind in Wirklichkeit, also in Realzeit, extrem schwierig zu bestimmen, aber zu mehr oder weniger sein ganzes Leben oder drei Viertel seines Lebens, wie man auf Wienerisch sagen würde, verplempert. Die Zeit verliert. Und in dem Moment, wo er dann ganz am Schluss beschreibt, er im Rückgriff auf diese Erlebnisse, wie es ihm gelingt, aus dieser verlorene Zeit sozusagen wieder zu suchen. Das, was er da an Zeit verloren hat, indem er dauernd nur Freundschaften gepflegt hat, in den Salons herumgelaufen ist und solche Sachen. Das ist die verlorene Zeit. Er hat Zeit verplempert. Und in dieser verplemperten Zeit muss er, aus der muss er was herausholen. Die Erinnerung, das Glücksgefühl als Versprechen, dann erscheint diese Erinnerung als Bild der für tot geglaubten Vergangenheit. Diese Erinnerung, warum habe ich das gesagt? Nicht weit genau, weil eben dann am Schluss eine Anstrengung steht und die Kreativität, also die Möglichkeit dann wirklich zu schreiben, was Wirkliches zu schreiben, das verdankt sich dieser Anstrengung des Erinnerns. Ich komme auf den Punkt nochmal kurz zu sprechen. Also diese Erinnerung ist nicht eine kompakte Einheit und instantan, wie man es aufgrund der alltagssprachlichen Vorteile erwarten würde, die mit dem Wort unwillkürlich einhergehen, sondern ist in sich gegliedert durch den Abstand zwischen Appell und Eintreten des Versprochenen. Die Erlösung der verschlossenen Vergangenheit ist ihre Bildwerdung. Also was ich Ihnen da jetzt über diese Textstellen gesagt habe und angedeutet habe, das gibt auch hoffentlich auch schon ein bisschen einen Eindruck von Affinitäten und Differenzen zwischen Bergson und Proust in der Sache der Erinnerung. Bei Proust selbst ist es aber natürlich sehr wichtig, wenn man das erfassen möchte, dass er die Ideen, die sich da abgezeichnet haben, hoffentlich in späteren Partien des Romans, vor allem gegen das Ende hin, erneut reflektiert und vertieft hat. An diesen Stellen, gegen Ende, geht es dann auch um andere Themen, um, was man nennen könnte, grundsätzliche Themen einer literarischen Poetologie. Also das sind eben Stellen, wo, wenn die überhaupt einen erzählenden Gehalt haben, dann besteht er darin, dass dieses Einsetzen des freien Fließens der Erinnerung, wo ich gesagt habe, Compré aus der Ferne gesehen, nicht in diesem Teil Compré 2, dass das jetzt so quasi noch einmal aufgenommen wird, aber nicht als freies Fließen der Erinnerung, sondern als die Erkenntnis, dass er es jetzt schreiben kann. Das legt sich nochmal drüber, dass er jetzt imstande ist, es zu schreiben. Also da geht es auch um andere sehr grundsätzliche Fragen der literarischen Poetologie. Das sind alles Stellen aus dem letzten Band, der den Titel trägt, Die wiedergefundene Zeit. Und ich versuche halt wieder sehr verkürzend das für uns Interessante wenigstens zu erwähnen. Also es gibt auch zwischendurch einmal eine kurze Erinnerung an diese Geschichte mit der Madeleine, mit dem Biskuit. Das ist ein Vergleich zwischen Erinnerung und Konversation. Wo er sagt, in der Konversation verschwinden die Inhalte immer gleich wieder. Die bleiben fremd. Die Inhalte einer Konversation, auch eines Gesprächs unter Freunden, sind etwas, was in seiner Sicht so quasi eigentlich nichts wert ist. Das ist eine interessante eigene Theorie bei ihm, die über Liebe und Freundschaft. Die entscheidenden Stellen sind aber eben dann in diesem letzten Band. Und dort verspricht er, dort beginnt er mit dem Versprechen, genau das, was in der Beschreibung, die ich letztes Mal rekapituliert habe, unerklärt geblieben ist. Ich habe gesagt, was unerklärt geblieben ist, also er versteht ja das Ganze nicht wirklich, in dem Zusammenhang, den ich voriges Mal nacherzählt habe. Das sagt er ja dann, er strengt sich an und dann ist das auf einmal da. Und das ist die Belohnung dafür, dass er sich so angestrengt hat, ist dieses Bild auf einmal da. Aber den Übergang zwischen der Anstrengung und diesem Eintreten, der bleibt dem Bewusstsein entzogen, dem konnte er nicht zusehen. Und jetzt am Schluss richtet sich dann, wo er sich an das alles wieder erinnert, da richtet sich seine Aufmerksamkeit direkt darauf, dass er das verstehen möchte. Was ist da vorgegangen? Er will sich jetzt der Reflexion auf diese Sache stellen. Ich lese Ihnen vor, das ist jetzt eine andere Übersetzung als die, die ich letztes Mal benutzt habe, das ist jetzt die ältere Übersetzung. Da hat er jetzt, es passiert ihm nochmal sowas und das ist der Auslöser dafür. Er ist eingeladen zu einer großen Gesellschaft und bei Leuten, mit denen er immer verkehrt hat in seiner Jugend, aber jetzt war er so quasi sehr, sehr lange Zeit aus dem Geschäft. Er war lange krank, er war nicht in Paris, er war weg. Und nach vielen, vielen Jahren ist er jetzt eingeladen und weiß schon, er wird dort jetzt Leute treffen, die er vor Jahrzehnten immer sehr gut gekannt hat, in dem Palais der Germant in Paris. Und da geht er so durch den Hof oder auf der Straße vor dem, also man muss sich da vorstellen, dass das ein großes Haus war, wo er da, also so mindestens das Format von dem Palais Liechtenstein da oder das Palais Frisi da bei uns gegenüber. Hatte in meiner Zerstreuung nicht bemerkt, dass ein Wagen sich näherte. Beim Anruf des Chauffeurs hatte ich nur gerade noch Zeit, rasch auf die Seite zu springen. Ich wich so weit zurück, dass ich unwillkürlich auf die schlecht behauenen Pflastersteine trat, hinter denen eine Remise lag. In dem Augenblick, als ich wieder Halt fand und meinen Fuß auf einen Stein setzte, der etwas höher war als der vorige, schwand meine ganze Mutlosigkeit vor der gleichen Beseligung dahin, die mir zu verschiedenen Episoden Epochen meines Lebens einmal der Anblick von Bäumen geschenkt hatte, so, und ein anderes Mal der Geschmack einer Madeleine, die in einen Teeaufguss eingetaucht war. Zack, er spürt was in seinem Fuß und hat er wieder dieses Glücksempfinden. Sowie noch viele andere Empfindungen, von denen ich gesprochen habe, und so weiter und so weiter. Diesmal aber war ich fest entschlossen, mich nicht damit abzufinden, dass ich nie das Weshalb kennen würde, wie ich es an jenem Tag getan hatte, an dem ich die in Tee getauchte Madeleine auf der Zunge verspürte. Die Beseligung, die ich eben empfunden hatte, war tatsächlich ganz die gleiche wie diejenige, die ich damals gefühlt und deren tiefe Gründe zu suchen ich damals aufgeschoben hatte. Jetzt versucht er das nochmal reflexiv sich verständlich zu machen. Der auf das Gegenständliche beschränkte Unterschied lag in den Bildern, die dadurch heraufbeschworen waren. Ein tiefes Azurblau berauschte jetzt meine Augen. Eindrücke von Kühle, von blendendem Licht wirbelten um mich her und in meinem Verlangen, sie zu erfassen, ohne dass ich deswegen eher mich zu rühren wagte als damals, da ich den Geschmack der Madeleine wahrnahm, blieb ich ohne Rücksicht darauf, ob ich die zahlreich versammelte Schar der Chauffeure zum Lachen reizte, in schwankender Haltung, also in dem Versuch, diese seltsame Fußstellung beizubehalten, in schwankender Haltung stehen, wie ich es eben schon getan hatte, während mein einer Fuß auf dem hohen Pflasterstein, der andere auf dem niedrigen ruhte. So oft ich nur rein materiell dieses gleiche Auf- und Abtreten vollzog, blieb es ergebnislos für mich. Jetzt wiederholt sich genau dieselbe Geschichte wie damals bei dieser Madeleine. Als ich in dieser Weise meine Füße aufsetzte, war mir immer undeutlich aufblendende Vision ganz nahe und schien mir zu sagen, erhasche mich, wenn du die Kraft in dir hast und versuche das Rätsel des Glücks, das ich dir aufgebe, zu lösen. Fast gleich darauf erkannte ich sie. Jetzt ist es dann wieder da. Es war Venedig. Es ist die Erinnerung an einen bestimmten Augenblick, wo er in Venedig war und wo er vor dem San Marco da sozusagen so gestolpert ist und so ein Gefühl hatte oder drinnen. Ja? Also sehr, 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 sehr wichtig. Die Sache mit dem Glück, das ist jetzt nicht unser Thema hier, aber das ist eine der großen Fragen in dem Roman überhaupt, welchen Stellenwert der Begriff des Glücks hat. Das Glück ist etwas, was man empfinden kann und was sozusagen als Versprechen eintreten kann, ein Glücksgefühl, aber die Realisierung, die wahre Bestimmung des Glücks ist immer seine Wiedergewinnung in einer kreativen Tätigkeit. Ja? Also Glück als Gegebenes muss man nochmal unterscheiden, nach seiner Auffassung, von dem Glück, das immer aus einer eigenen Tätigkeit heraus resultiert, dasselbe Glück noch einmal gewinnen. Das spielt tatsächlich eine große Rolle in seiner Auseinandersetzung hier in dem ganzen Roman mit verschiedenen möglichen Konzeptionen des Ästhetischen. Also er setzt genau dort ein, wo diese ursprüngliche Erlebnisse mit dem Biskuit waren. Und bei dem, was er sich selbst damals schuldig geblieben ist, ne, indem er gesagt hat, lass mal es dabei bewenden. Er will jetzt wissen, wie das vor sich geht. Und kaum hat er diesen Vorsatz gefasst und hat er dieses kleine Erlebnis, das er da beschrieben hat, da kommen auch noch zwei, drei solche. Also die kommen jetzt in einer, also während die bis dahin über Jahrzehnte so quasi verteilt waren, da hat er dieses Madeleine-Erlebnis und er sagt ja ein paar andere auch, das mit dem San Marco und dann kommen die jetzt zack, 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 eins nach dem anderen, da ist eins mit dem Klappern des Geschirrs, wie er da schon darauf kommt in diese, und sich diesem Salon da nähert, wie er schon in dem Gebäude ist, hört er, wie die Angestellten da den Tisch herrichten und das Besteck klappert und das löst etwas aus. Und da entwickelt er jetzt tatsächlich einige Gedanken, die substanziell weitergehen als diese Stelle, an dieser Stelle aus Combray. Das sind ganz zentrale Gedanken seiner Poetologie überhaupt, das stelle ich jetzt nicht in diesem systematischen Zusammenhang dar, sondern drei hole ich heraus, die genau nur das Phänomen des Erinnerns betreffen. Also die unwillkürlichen Erinnerungen, die Freude, das Entzücken an dem wieder aufgetauchten Bild. Also das sind nicht das ursprünglich auslösende Glücksgefühl, sondern jetzt die Freude an dem wieder aufgetauchten Bild, also die eine schon geleistete Anstrengung belohnt, diese Freude ist größer, das ist ein wichtiger Punkt, diese Freude ist größer als der Eindruck im Original, in der Originalsituation. Die Freude an dem wieder aufgetauchten Bild ist größer als die Freude, die wir in der vergangenen Situation hatten. Die Intensität des Erlebens ist größer als die Intensität in der ursprünglichen Situation. Also die ursprüngliche Situation ist bei dem Biskuit, wo ihm die Tante in Combray, wenn er zu ihr ins Zimmer kommt, so einen Tee, eine Tisane, ich glaube Lindenblütentee oder irgend so was Furchtbares, was nach gar nichts schmeckt, offeriert, wie er bei der Mutter sich erinnert, er sich an das. Und da ist es viel intensiver. Und hier auch, hier, da in dem Hof, wo er da so ausrutscht, ist das Gefühl intensiver, als es ursprünglich in Venedig in San Marco war. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Warum? Das erklärt er. Das verdankt sich dem Umstand, dass das Erlebnis oder der Sinneseindruck jetzt befreit ist von all den Unvollkommenheiten, die der äußeren Wahrnehmung in ihrem normalen Auftreten anhaften. Und in der ursprünglichen Situation war es ja äußere Wahrnehmung. Das ist ein Punkt, den kann man schon in Bezug auf Bergson ein bisschen verstehen. Nicht? Das ist der Unterschied. Was da kommt, ist ein Bild aus dem reinen Gedächtnis. Das ist die Bildwertung eines Inhaltes aus dem reinen Gedächtnis. Und das ist eben was anderes als die aktuelle Wahrnehmung, die ja auch immer so eine Spanne umfasst und ihr eigenes Gedächtnis, das, was der Körper an Bewegungsmöglichkeiten schon erlernt hat, das ist da alles ja drinnen. Das hat eine und das, was der Körper schon erlernt hat an Reaktionsmöglichkeiten auf verschiedene Situationen, das prägt natürlich unsere jeweilige aktuelle Wahrnehmung von allem, was um uns ist. Also die komplexe Wahrnehmung, die wir jetzt haben, da voneinander, wie wir da so sitzen, mit den Geräuschen, mit der Temperatur, die es hier hat und mit den Lichtverhältnissen in dem Raum und so. Das ist was unglaublich Komplexes, in dem jedes Einzelne, was da drinnen ist, ja, sozusagen in seinem Einfluss und in seiner Intensität ja heruntergeschraubt wird, weil es ja, also das Geräusch ist nicht so sehr als Geräusch, sondern ist in seinem Zusammenhang mit den Lichtverhältnissen und mit der Temperatur von uns erfahren und so. Und wenn wir uns aber nur an das Geräusch und nur an die Temperatur oder nur an die eigentümliche Stellung unserer Füße in einer bestimmten Situation erinnern und so, das helle Licht, die Präsenz des Meeres in diesem frischen und hellen Blau und so, das ist etwas, was ja dann wieder weg ist. Das taucht da kurz auf in diesem, ne? Und die Sache, um die es geht, ist diese Fußstellung, das Stolpern. Das ist jetzt reiner und daher viel intensiver. Proust verwendet da mal ein Bild, das ganz interessant ist. Er sagt, nehmen wir jetzt den Bergsonschen Ausdruck, diese reine Erinnerung, aus der da was herauskommt, diese gereinigte und intensivere Erinnerung, die muss man sich so, deren zustande kommen, muss man sich so vorstellen, dass das reine Gedächtnis quasi die verschiedenen Elemente, die in der aktuellen Wahrnehmung zusammenspielen und so quasi einen Brei ergeben, in einzelne Fiolen abfüllt. Ja, so in einzelne Fiolen abfüllt Und was da aufgerufen worden ist, das ist der Inhalt einer Eins. Und das ist natürlich dann viel reiner. Das ist dann der reine Geruch, das reine Element des Geruchs und nicht verbunden mit allen möglichen anderen Sachen. Kann man gar nicht anders als sich an diese furchtbare Geschichte erinnern, mit diesem Geruchsarchiv, das die Stasi in der DDR da angelegt hat, damit Spürhunde dann irgendwelche verdächtige Menschen wieder, das ist ja völlig irre, ne? Aber also der hat sich das auf einer theoretischen Ebene so vorgestellt. Ein anderes Bild gleich, das er verwendet ist, aber da kann ich jetzt nicht drauf eingehen, das ist eine enorm interessante Sache, die Bedeutung, die Fotografie für ihn in diesem Zusammenhang hat, um zu erklären, was sozusagen die Latenz seines Bildes ist, also zwischen der Aufnahme und sozusagen dem Entwickeln des Bildes, da stellt er sich das manchmal so vor. Diese Destillation, ne? Sozusagen, Destillation, die da drinnen steckt in diesem Bild, das da auftaucht. Hier in dem Fall ist es ja zum Beispiel nicht hundertprozentig so, dass man sagt, visuelles Bild oder dergleichen. Da sagt er dann an dieser Stelle etwas, was ihn sehr, sehr nah an Bergson heranbringt. Da sagt er dann, das hat etwas damit zu tun, dass Erinnerung, das Wiederpräsentwerden einer reinen Vergangenheit, dass das die wahre und einzige Realität des Geistigen ist. Das ist das Geistige. Die Erinnerung, sagt er, ist der einzige Beweis des Idealismus. Das ist wirklich so, Bergson würde nicht sagen, dass er den Idealismus beweisen will, aber also der würde das Wort Idealismus nicht verwenden, aber Bergson würde auch sagen, das ist die Realität, darin besteht die Realität des Geistigen. Es hat keinen Sinn, wenn man darüber nachdenkt, was das Verhältnis von Geist und Körper ist, davon auszugehen, dass man sagt, ja klar, das weiß ja jeder, es gibt einen Geist, der vom Körper verschieden ist. Da lügt man sich in die eigene Tasche. Wenn man davon ausgeht, dass wir alle Körper sind, einen Körper haben, dann muss man ausgehen von dem, was so ein Körper ist und dann in so einem fortschreitenden, wie soll man sagen, eigentlich funktionalistisch ein bisschen orientierten Entwicklungsprozess, den Bergson da beschreibt, darauf kommen, wie bestimmte Prozesse innerhalb des Körpers dann so etwas entstehen lassen können, was man Geist nennt. Das habe ich Ihnen ja beschrieben. Wie entsteht so ein mentaler Innenraum durch diese Verzögerungseffekte, die entstehen, wenn ein Organismus sich immer weiter differenziert und so weiter. Und Erinnerung ist dieses, die Erinnerung, wenn Sie an diese eine Stelle, die schwebt über der Materie, ne, so quasi die reine Vergangenheit schwebt über der Materie des Körpers. Die Erinnerung ist der einzige Beweis des Idealismus. Allerdings muss man Erinnerung wirklich so sehen, wie Proust hier und wie auch Bergson. Ein bisschen eine Differenz liegt vielleicht darin, dass bei Proust das Erinnern die Besonderheit hat, dass es sich bei den Auslösern der Erinnerung um Dinge und Phänomene handelt, die an sich überhaupt nicht im Horizont der Aufmerksamkeit, im Horizont des Denkens, des Willens liegen. Also um Dinge handelt bei den Auslösern, über die wir tatsächlich stolpern, immer wieder, so in dem übertragenen Sinn. Und dann liefern sie etwas aus, was absolut real ist, aber von ihnen, von diesen Dingen verschieden ist, was in ihnen eingeschlossen war. Also das ist der geistige Charakter, der spirituelle Charakter des Erinnerungsbildes. Das ist ein Punkt und das hat was zu tun, aber das konnten Sie jetzt schon sowieso erkennen, mit einem Effekt der Isolation. Das ist das, was ich als dieses Destillat bezeichnet habe. Das isoliert Monadenhafte der Erinnerung. Da kann ich vielleicht auch ein kleines Stückchen noch vorlesen. Höchstens nahm ich beiläufig Kenntnis davon, dass die Verschiedenheit, die zwischen den einzelnen wirklichen Eindrücken Die Art von Verschiedenheit, aus der sich erklärt, weshalb eine unmittelbar nachahmende Abschilderung des Lebens dennoch unähnlich sein kann, wahrscheinlich darauf beruhte, dass das geringste Wort, welches wir in irgendeiner Epoche unseres Lebens gesprochen haben, die unbedeutendste Gebärde, welche wir gemacht haben, von Dingen umgeben waren und den Widerschein dieser Dinge auf sich trugen, was beides logisch gesehen mit ihnen nichts zu tun hatte und durch unseren Verstand davon getrennt worden ist, gerade im Bild und Widerschein aber, bleibt die einfachste Geste, die einfachste Handlung wie in 1000 undurchlässige Gefäße eingeschlossen. Jetzt hat es dieses Beispiel mit diesen Fiolen. Ne? Bleibt jedes einzelne Element davon in 1000 undurchlässige Gefäße eingeschlossen, von denen jedes Objekte von verschiedener Farbe, Duft, Beschaffenheit und Temperatur enthält. Ganz zu schweigen davon, dass diese auf der jeweiligen Höhe unserer Jahre aufgestellten Gefäße eine große Verschiedenheit des Höhestandes zeigen und so weiter und so weiter. Also Isolation, das ist das zweite ganz Wichtige. Das ist auch ein bisschen was, was von Bergson nicht so betont wird. Und der dritte Punkt, den ich noch ansprechen möchte aus seinen Reflexionen über diese unwillkürlichen Erinnerungen, das ist vielleicht das Entscheidende. Das ist sein Insistieren auf der Vollkommenheit der Überlagerung zwischen dem, was da jetzt auftaucht und dem, was in der Vergangenheit war, was es als Isoliertes in der Vergangenheit war. Identität, Gegenwart des Vergangenen. Das erinnert auch ein bisschen an Bergson natürlich, der aber von einer ganz anderen Seite her, nicht von einer phänomenalen Seite her, sondern aus systematischen Gründen dann in seinem Nachdenken über das, was Vergangenheit eigentlich ist, sagt, Vergangenheit ist nicht das, was aufgehört hat zu sein, was früher einmal war, sondern Vergangenheit ist immer gegenwärtig. Ne? Diese Identität, da lese ich Ihnen noch was vor, das sind ganz, ganz wichtige Stellen. Also da spricht er über solche Erinnerungen und dann beginnt einen Absatz mit der rhetorischen Frage, nur ein Augenblick der Vergangenheit, vielleicht weit mehr als das. Etwas, was zugleich der Vergangenheit und der Gegenwart zugehörig viel wesentlicher als beide ist. So viele Male hatte im Verlauf meines Lebens die Wirklichkeit mich enttäuscht, weil in dem Augenblick, da ich sie wahrnahm, meine Einbildungskraft, die mein einziges Organ für den Genuss der Schönheit war, sich nicht dafür verwenden ließ. Aufgrund des unumstößlichen Gesetzes, dass einzig das Abwesende Gegenstand der Imagination sein kann. Da sieht man seine philosophische, das ist ein Philosophem, ne, an der Stelle. Einzig das Abwesende Gegenstand der Imagination sein kann. Hier nun hatte sich plötzlich die Wirkung dieses harten Gesetzes als neutralisiert und aufgehoben erwiesen durch einen wunderbaren Kunstgriff der Natur, der eine Empfindung, Geräusch des Löffels und des Hammers, gleicher Buchtitel und so weiter, die eine Empfindung einmal in der Vergangenheit aufschildern ließ, was meiner Einbildungskraft sie zu genießen gestattete, zugleich aber auch in der Gegenwart, in der nun die wirkliche Aktivierung meiner Sinne durch das Geräusch, die Berührung mit dem Wäschestück zu den Träumen der Einbindungskraft das hinzutat, was ihnen gewöhnlich fehlte, das heißt die Idee der Existenz. Also diese Identität, die sich aber eben im Präsentwerden sozusagen zu einer spirituellen Substanz, nicht etwas, sagt er, was zugleich der Vergangenheit und der Gegenwart zugehörig, wesentlicher als beide ist. Nicht? Etwas, was über diesem Unterschied, den wir zwischen Vergangenheit und Gegenwart machen, so quasi schwebt. Das heißt, die Idee der Existenz dank diesem Auskunftsmittel aber hat es in meinem Wesen für die Dauer eines Blitzes erlaubt, etwas zu erlangen, zu sondern und festzuhalten, was es niemals erahnt hatte, ein kleines Quantum zusatzloser Zeit. Das Wesen, das in mir wiedergeboren war, als ich derart vor Glück erbebend das Geräusch vernahm, bla bla bla, sowie das Gemeinsame auch in der Ungleichheit der Pflasterung des Germanischen Hofes und der des Baptisteriums der Markuskirche verspürte, dieses Wesen nähert sich einzig von der Essenz der Dinge und findet in ihr allein seinen Bestand und seine Beseligung. Es kümmert traurig dahin bei der Beobachtung der Gegenwart, in der die Sinne ihm jene Existenz nicht zur Essenz nicht zur Verfügung zu stellen vermögen. Es dümpelt, ergänzt sich jetzt ebenso traurig dahin, bei der Betrachtung einer Vergangenheit, die der Verstand ihm ausgedörrt verabfolgt. Aber nur in diesem sozusagen Aufleuchten aufgrund sozusagen, das sich aus der Anstrengung heraus ergibt, da macht es sich präsent. Ne? Er sagt dann auch in der Reflexion auf die Zukunft, ist es auch nicht zu erhaschen. Also da ist sozusagen das Insistieren darauf, dass es sich da um eine ultimative Realität handelt, bei dem, was sich in diesen reinen Bildern ergibt. Also drei Aspekte fördert seine weitere Analyse, die er sich da vorgenommen hat, zutage, die für so eine Erinnerung charakteristisch sind: die Isolation, die Immaterialität und die identische Wiederholung, das Zugleichsein. Das Entzogensein, der Zeit Entzogensein, oder wie er anders sagt, einer gereinigten, zusatzlos, ein Mini-Quantum einer zusatzlosen, durch nichts gestörten Zeit. Ist das eine Antwort auf die Frage, die er sich ursprünglich gestellt hat, wie das Erinnerungsbild jetzt letztlich hervorkommt aus dem Objekt, in dem es eingeschlossen war? In gewisser Weise schon, weil bestimmte notwendige Bedingungen angegeben werden. Es wird in anderer Hinsicht nein. Ist es keine Antwort. In einer gewissen Hinsicht, dass wir da zuschauen könnten, dass wir jetzt gelernt hätten, uns dabei, oder dass er gelernt hätte, dabei zuzuschauen, wie sowas aufkommt. In dem Sinn bietet das keine Antwort. Aber eine positive Antwort gibt es trotzdem. Die ist nicht sehr weit. Ein paar Seiten später kommt die Antwort, die allerdings ein bisschen anders. Was anderes war dieses Mittel nun? Also kurz und gut, in dem einen wie dem anderen Fall, ob es sich um solche Eindrücke handelt, solche Reminiszenzen handelt, wie die Steinplattensache oder den Geschmack der Madeleine. Ich musste versuchen, die Empfindungen als die Zeichen ebenso vieler Gesetze und Ideen zu deuten, indem ich zu denken, das heißt aus dem Halbdunkel hervortreten zu lassen und in ein spirituelles Äquivalent umzusetzen versuchte, was ich empfunden hatte. Wie konnte das gehen? Also ich müsste jetzt sozusagen, da insistiert er drauf, dass ihm noch etwas fehlt, und wie könnte man das, wie könnte man das schaffen, dieses Zuschauen können? Und da gibt es nur eine Antwort. Was anderes war das Mittel denn, um das zu erreichen, als das Schaffen eines Kunstwerks? Also nur das Schreiben des Romans, nur das Schaffen des Kunstwerks ist das, was uns noch näher bringt, was uns noch sich wirklich auf die Suche nach der verplemperten Zeit zu machen. Das ist das Einzige, was ihm helfen kann, in noch mehr Einzelheiten das vor sich zu sehen, was er da beschreibt, ist dieses dann letztlich plötzliche Sich-Einstellen des Bildes. Also das einzige Äquivalent, das das sozusagen entzerren kann, ist das selbst geschaffene Kunstwerk. Und da in dem Zusammenhang ist es sehr, sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass er an einer dieser Stellen da später im Roman auch sagt, dass er vom Leser eigentlich, ein richtiger Leser, einer, der dem gerecht wird, was er geschrieben hat, durchaus imstande sein müsste, dass er seine Art von, den ganzen Roman noch immer als eine Art von Schema zu nehmen, das er benutzt, um selber sozusagen so einen kreativen, zu einem kreativen Prozess einzuleiten und durchzustehen, sozusagen. Also, dass er vom dass der optimale Leser, den er sich vorstellen kann, einer ist, der in der Lektüre des Buches genau das aufbringt, was er im Schreiben aufbringt. Das hat sehr, sehr stark damit zu tun, mit einer Grundannahme seiner Poetologie, dass der eigentliche, da komme ich gleich nochmal dann, glaube ich, darauf zu sprechen, dass der eigentliche kreative Prozess eben bei Proust tatsächlich auch einer des Lesens ist. Das hat was zu tun mit diesem Verhältnis, von Schreiben und Erinnerung. Der Grund, das, was ihn letztlich dazu bringt, mit dem Schreiben dieses Romans zu beginnen und nicht nur irgendwie dahin zu stümpern, in die Salons zu gehen, hin und wieder mal eine Rezension zu schreiben über ein Theaterstück oder einen Bericht, so wie er das ja tatsächlich gemacht hat in seiner Jugend. Sagenhafte Texte gibt es von Proust, wie er beschreibt den Empfang, den der Herzog von Montesquieu in Versailles gegeben hat, wo, da habe ich mal vorgelesen in einer meiner Vorlesungen, wie er da am nächsten Tag in Figaro oder in irgendeiner Zeitung von Proust in der Gesellschaftskolumne die Beschreibungen der Toiletten der Damen, ne, was für Hüte und welche Form die Kleider hatten und so. Also dass er das nicht mehr macht, sondern dass er jetzt das schreiben kann, das verdankt sich genau diesem Effekt oder dieser Einsicht, dass er den Erinnerungseffekt, den ultimativen Erinnerungseffekt dieses Aufblitzens, nur sich dadurch noch verständlicher machen kann, dass er den Roman schreibt. Das ist jetzt der Punkt, wo sich die literarische Tätigkeit von der philosophischen Reflexion unterscheidet. Das Übergehen sozusagen der philosophischen Reflexion in die Notwendigkeit, das literarisch zu gestalten. Es wird ihm nichts mehr bringen, jetzt noch weiter darüber nachzudenken. Jedenfalls nicht sehr viel weiter oder kaum ein oder zwei halbe Schritt, Trippelschrittchen sozusagen weiter, als wir jetzt gekommen sind mit der Rekonstruktion dieser drei notwendigen Bedingungen: Immaterialität, Identität und Isolation, ne, sozusagen des Erinnerungsbildes. Also ich habe es Ihnen jetzt schon vorgelesen, wo er sagt, was könnte das Mittel sein, das Erschaffen sozusagen dieses Werks. Also ich habe Ihnen schon letztes Mal von diesem Buch erzählt, wo ich gesagt habe, so dick ist das, 1300 Seiten von dem Luc Fraisse, es gibt das da oben, das ist die, können Sie auf meiner Homepage sowieso finden, das ist die Adresse für die Audio-Files und gibt es auch Literatur, eine ganze Menge der zweiten Vorlesung, die ich über Proust gehalten habe, das war, glaube ich, im Jahr 13 oder was, glaube ich, habe ich diese Vorlesung über Proust gehalten. Ich habe vorher schon mal, ich glaube, 10 oder noch früher, nein, ich glaube noch früher, habe ich mal zwei Semester lang eine gehalten, aber die zweite, die hat das so ein bisschen kondensiert. Da sind diese Sachen viel ausführlicher. Also Luc Fraisse meint, dass natürlich die Proustsche Konzeption von den zwei Gedächtnissen, dass die sich der Anregung durch Bergson verdankt. Das ist eine klare Sache. Vor allem, dass er das so herausgearbeitet hat, diesen Unterschied. Jetzt habe ich ja auch noch in einer Stelle das wieder vorgelesen, wie er sagt, was der Verstand da macht, das ist nur ausgedörrte Wiederholung oder Wiederbringen. Das ist sehr plausibel. Aber das bedeutet nicht, dass Proust Bergsons Theorie akzeptiert hätte, sondern man muss die Sache so verstehen, und das sagt der Luc Fraisse auch, der übrigens noch zwei andere so dicke Bücher über Proust geschrieben hat. Man muss das so verstehen, dass ihn das beeindruckt hat und dass er einfach eine Konkurrenzvariante, ein Konkurrenzmodell entwickeln wollte. Er hat gesehen, das ist eine gute Idee, da zwei Gedächtnisse zu unterscheiden, aber wie der das macht, das ist für mich nicht ausreichend. Ich habe was anderes, ein Konkurrenzmodell. Der Luc Fraisse hat das sehr ausführlich interpretiert, in vieler Hinsicht Richtiges und Erhellendes. Dazu gesagt, ich würde nicht in allen Punkten seiner Meinung sein. Also zuerst, anfangen tut es ja damit, dass man zunächst einmal meinen würde, dass es eine Entsprechung gibt zwischen der Mémoire involontaire bei Proust und dem reinen Gedächtnis bei Bergson. Das habe ich auch zwei oder dreimal in der heutigen Vorlesung schon benutzt, diese Entsprechung. Und parallel dazu eine Entsprechung zwischen den willentlichen Erinnerungen bei Proust und dem habitualisierenden Gedächtnis bei Bergson. Aber in verschiedenen Hinsichten ist das nicht wirklich haltbar. Wenn Sie zum Beispiel denken an das Auswendiglernen eines Textes bei Bergson, ein wunderbares Beispiel für seine Unterscheidung, dann sehen Sie, dass das habitualisierte Gedächtnis, also das auswendig gekonnte Gedicht, eine frei fließende, zusammenhängende, quasi reflexionslose Performance liefert. Es muss von selber gehen. Wenn man es richtig vortragen will, dann darf man nicht nachdenken dazwischen. Oder mitten ein Schauspieler, der ein Gedicht rezitiert, ja, auf einer Bühne vor Publikum oder so, sowas wird heutzutage selten gemacht. Gibt es das überhaupt noch, dass Schauspieler? Hat einmal jemand den Oskar Werner gehört? Der darf in keiner hundertstel Sekunde darf der einen Versuch machen, sich an was zu erinnern, ne? Sondern das muss ihm gehen, das muss aus ihm frei herauskommen. Während wieder noch immer bei Bergson dem reinen Gedächtnis ja nur einzelne, jeweils selbstständige Fragmente aus diesem Lernprozess zu entlocken sind. Und das wäre jetzt natürlich genau umgekehrt, in Wirklichkeit wie bei Proust, wo gerade die unwillkürliche Erinnerung das freie Fließen ermöglicht, also da stimmt es nicht. Ne? Wenn die willentliche Erinnerung zunächst nur verworrene Bilder liefert und bestenfalls ein bevorzugtes Bild in schematischer Weise genau erfasst, neben dem aber alles andere tot bleibt. Also neben, dass man dann noch ein anderes solches schematisches und noch ein anderes schematisches Bildchen setzen könnte, aber die sind unverbunden. So sieht das auch Luc Fraisse. Also der meint auch, auf den ersten Blick glaubt man, das kann man so parallelisieren, aber in Wirklichkeit ist eben genau dieses befreite Dahinfließen an der jeweils umgekehrten Position. Was er, glaube ich, nicht ganz, der Luc Fraisse, nicht ganz richtig oder für mich nicht hundertprozentig überzeugend sagt, ist, dass die Mühelosigkeit der Performance in Bergsons habitualisiertem Gedächtnis eher der Spontaneität in Prousts Mémoire involontaire entspricht, weil es ja diese Spontaneität dort gar nicht ohne großen Aufwand gibt, also ohne große Mühe. Da ist etwas, wo man nicht sagen kann, die weichen voneinander ab, sondern da gibt es bei Proust eben Ebenen oder Perspektiven der Reflexion, die bei Bergson einfach nicht vorhanden sind oder nicht wichtig sind. Zum Beispiel, dass Proust uns ja eigentlich zwingt, zu unterscheiden zwischen Unwillkürlichkeit auf der einen Seite und Aufwand auf der anderen Seite. Normalerweise glauben wir, dass das Unwillkürliche das Aufwandslose ist. Aber das ist eben, wenn Sie an, Sie müssen immer an diese komplexe, die unwillkürliche Erinnerung bei Proust ist nicht das, was wir sagen, da ist man jetzt dann auf einmal das, sondern das ist dieser Prozess mit einem Anfang, einem Ende. Der Anfang ein Versprechen, das Ende eine Erfüllung und dazwischen eine Anstrengung. Die drei Phasen, Versprechen, konzentrierte Gedankenarbeit, Erfüllung. Das Unwillkürliche der Mémoire involontaire liegt nicht darin, dass sie sich ohne Willensaufwand herstellt, sondern darin, dass sie sich in gewisser Weise gegen einen Willensaufwand herstellt. Dass der Übergang zwischen der Willensanstrengung und der Erfüllung zunächst einmal dem Bewusstsein entzogen bleibt. Darin besteht das Unwillkürliche. Es muss einen Aufwand geben, aber der Übergang zwischen diesem Aufwand und der letztlichen Erfüllung, der bleibt primär dem Bewusstsein entzogen. Und auf dieses Entzogensein, da habe ich Ihnen jetzt die Stellen aus dem Schlussteil vorgelesen, gibt es zwei Reaktionen aufeinander abgestuft. Man kann eben versuchen, darauf noch einmal zu reflektieren, dann kriegt man solche philosophische Begriffe oder solche philosophische Perspektiven heraus, wie eben Identität des Vergangenen und Gegenwärtigen, Isolation und Spiritualität. Das sind sozusagen Produkte oder Begriffe oder Aspekte der Sache, die man in der philosophischen Reflexion erfasst. Das ist aber noch immer nicht wirklich das. Die hat man von außen sozusagen, das wäre das, wo Proust aufhören würde, hätte er nicht den Roman geschrieben, ne? Sondern wirklich die zweite Stufe der Reaktion darauf, auf dieses Entzogensein, auf dieses, ist eben, dass man schreiben muss. Ne? Aber das Schreiben ist etwas, was diesen Erinnerungseffekt voraussetzt. Das ist sehr, sehr wichtig, dass Sie jetzt, für das, was ich Ihnen in der nächsten halben Stunde noch sage, im Kopf behalten. Also nicht ohne Willensaufwand, sondern gegen den, ne, der Übergang, man strengt sie an und dann kommt so quasi als Belohnung. Aber man weiß nicht, wie es zustande gekommen ist. Dass das visuelle und für die Möglichkeit der Narration ausschlaggebende Bild sich auf diese Weise von selbst herstellt, hängt von der bewussten Konzentration auf das auslösende Szenario ab. Also das sind Differenzen, die bei Bergson in der Weise nicht vorkommen. Und da liegt eher der Unterschied, würde ich meinen. Bei Bergson sind in Wirklichkeit ja beide Gedächtnisse willentlich. Vor allem der Zugriff auf das reine Gedächtnis erfordert einen bewussten Sprung in die Vergangenheit, sagt er. Und daher hat in gewisser Weise Proust recht, wenn er sagt, meine Unterscheidung gibt es nicht nur nicht bei Bergson, sondern die lässt sich dort zumindest zunächst mal gar nicht so ohne weiteres unterbringen. Man muss sehr genau hinschauen, um zu sehen, was er damit mit meint. Ein sehr interessanter Punkt wäre schließlich für den Vergleich noch die Beziehung zwischen Gedächtnis und Körper. Das würde sich auszahlen, bei den beiden noch mal ein bisschen genauer zu studieren. Das ist sehr, sehr schwierig, weil es auch bei Proust nicht völlig klar ist. Bei Bergson ist klar, dass der Körper die Gegenwart ist, der Körper ist die Materie und auf keinen Fall ist der Körper der Ort des reinen Gedächtnisses. Da ist auch dieses Ding, es hat keinen Sinn, das reine Gedächtnis sozusagen im Körper lokalisieren zu wollen. Eher, sagt er ja, ist der Körper im reinen Gedächtnis, also umgekehrt. Bei Proust kann es auf den ersten Blick so aussehen, als wäre umgekehrt der Körper sehr wohl der Bewahrer der Erinnerungsbilder. Dann lernt man allerdings, dass diese Bilder, die der Körper liefert, nur verworren oder schematisch sind und das scheint ihn wieder näher zu Bergson zu bringen und die willentliche Erinnerung doch noch insofern näher an Bergsons habitualisierte Erinnerung heranzubringen, als sie beide körpergebunden wären. Da passt ja auch dazu, dass Proust aus der unwillkürlichen Erinnerung aufsteigenden Bilder dann geistig nennt. Da habe ich Sie ja vorher schon darauf hingewiesen, dass das eine sehr, sehr starke Gemeinsamkeit ist. Die Gleichzeitigkeit, das wäre auch eine Gemeinsamkeit, sagt auch Bergson, diese Gleichzeitigkeit von Vergangenheit und Gegenwart. Aber alles das stimmt in gewisser Weise insofern nicht ganz oder ist ein bisschen verschoben, weil bei Bergson ist es so, da gibt es diesen einfachen Gegensatz zwischen dem Körper und dem Geist. Bei Proust spielt eine große Rolle die Unterscheidung meines Körpers und der anderen Gegenstände. Das ist für Proust sehr, sehr wichtig, dass das, was dieses primäre Glücksgefühl auslöst, das Gefäß, in dem die Vergangenheit verschlossen war, dass das ein anderer Gegenstand ist, ein trivialer Gegenstand, an den ich sozusagen schon Jahrzehnte nicht mehr gedacht habe, mit dem ich keinen Kontakt hatte. So wie er dort ja sagt, dass mit dem Tee irgendwann einmal zufällig, viele Jahre später, offeriert ihm die Mutter einen Tee. In Wirklichkeit trinkt er ja nie sowas, ne? Sagt er ja extra. Also außer, wie er dann noch so ein kleiner Bub war. Also der Gegensatz zu der Bindung an den Körper ist bei Proust nicht Geist einfach, der über der Materie drüber schwebt, sondern das Geistige setzt bei ihm die Präsenz eines fremden Körpers voraus. Nur durch die Konfrontation mit dem anderen Körper, dem zufällig angetroffenen Objekt, über das wir gleichsam gestolpert sind, erhalten wir letztlich Zugang zu dem reinen Bild und der spirituellen Substanz, dem Wesen, das da, der Essenz, die da dann gegenwärtig wird. Wir sind ja dann gelandet bei der Frage, warum und mit welcher Notwendigkeit bei Proust die Erinnerung im spezifischen Gegensatz zum einfachen Erzählen zur eigentlichen Logik seines Romans wird. Also da muss man bei dem Roman natürlich dann auch ganz genau unterscheiden, oder sieht man dann eigentlich, wenn man diese Stellen zuerst mal ein bisschen durchdenkt oder zu erkennen sind, dann kann man natürlich, könnten Sie sehen, wenn Sie das jetzt zu lesen beginnen, und wahrscheinlich werden es dann, wenn das nächste Semester beginnt, wenn es ein Glück kommt, sind es dann fertig damit, dann würden Sie sehen, dass es da unglaublich viele verschiedene Sachen gibt, die erzählt werden. Immer wieder wird was erzählt. Aber was es in einer gewissen Weise nicht gibt, was dem Ganzen sozusagen seine Einheit verleiht, ist nicht der Zusammenhang einer übergreifenden Erzählung, sondern was dem Ganzen seine Einheit verleiht, ist die Logik des Erinnerns. Aus der resultiert das, was er geschrieben hat. Und in dieser Logik des Erinnerns tauchen sozusagen als einzelne Stränge, die mehr oder weniger eng miteinander verwoben sind, dann Erzählungen auf. Also das Primäre, dieser Roman ist sozusagen nicht, weiß ich, zum Beispiel die großen Projekte von Thomas Mann oder so, das sind Erzählungen. Da ist das, was der Sache die Einheit gibt, ist eine Erzählung, wie immer die von Reflexion und sozusagen losgelöstem Denken durchbrochen ist. Aber das, was der ganzen Sache die eine gibt, ist eine Erzählung. Aber bei Musil ist das schon wieder ein bisschen eine andere Frage. Aber bei Proust ist das nicht so. Da kommen die Erzählungen kommen vor. Ja? Die einzelnen oder verschieden lange. Es ist auch besser, den ganzen Roman, wenn man sich ein bisschen konkret auf einer konkreteren Ebene die Struktur vergegenwärtigen will, ist es nicht unbedingt zielführend, sozusagen einzelne solche Erzählepisoden da miteinander zu verknüpfen, sondern versucht man das besser über andere durchgängige Motive. Was der Sache die Struktur gibt, ist das Erinnern. Warum wird eigentlich die Erinnerung sozusagen zur Logik des Romans? Das ist eine Sache, die man aus sehr vielen verschiedenen Perspektiven betrachten kann. Und eine wichtige davon ist eben diese Auffassung, dass das Schreiben etwas ist, da kann ich Ihnen jetzt diese Stelle nicht wirklich vorlesen, weil das zu aufwendig wäre, dass das Schreiben eben mit einem Lesen beginnt, dass das Schreiben mit dem Entziffern dessen beginnt, was da in unserem Unbewussten, also in dem Archiv dieser Gefäße, in denen da alles aufbewahrt wird, extra auseinander getrennt, was wir wahrgenommen haben, sozusagen, das ist ein Ensemble von Spuren zu lesen. Damit beginnt das Schreiben. Das können Sie ja nachvollziehen. Da hat er noch ein anderes, viel kräftigeres Bild, aber das ist ein Entziffern. worin das Schreiben besteht. Schreiben ist entziffern. Schreiben von etwas schon Geschriebenem, und deswegen schließt es von Anfang an einen Erinnerungsvorgang ein. Da ist er so explizit, da ist er so deutlich und unmissverständlich, wie man sich nur wünschen kann. Es gibt eine Stelle, viele Stellen, aber ich lese Ihnen eine vor. So bemerkte ich, dass ein großer Schriftsteller dieses wesentliche Buch, dieses einzig wahre Buch, da es in jedem von uns bereits existiert, nicht im landläufigen Sinne erfinden, sondern übersetzen muss. Pflicht und Aufgabe eines Schriftstellers sind die eines Interpreten. Also der eigentliche kreative Prozess, und das heißt nicht, dass er die Kreativität herunterschraubt, sondern das muss man positiv verstehen. Der kreative Prozess des Schreibens ist ein Übersetzungsprozess. Des neue Schreibens, sozusagen der Spuren, die wir in uns selber finden können, wenn wir, also nicht indem wir einfach nur in uns hineinschauen, sondern wenn wir den Anstoß durch ein äußeres Objekt, sozusagen, wenn uns in diese Vergangenheit sozusagen durch ein äußeres Objekt schmackhaft gemacht worden ist, mit diesem Glücksversprechen uns ein Motiv gegeben worden ist, da etwas zu entziffern, was wir bisher nicht verstanden haben, in uns selbst. Das ist sozusagen der Punkt, wo man sagen kann, dass die Logik des Romans ist die Logik von Erinnerung und nicht einfach von Erzählung mit Anfang, Mitte, Ende. Das ist das, was den Roman zu einem modernen Roman macht, im Unterschied zu der traditionellen, von Aristoteles ausgehenden Vorstellung dessen, was ein literarisches Werk oder was eine Tragödie oder sowas ist. Und wenn man für diese spezifische Konstellation jetzt einen äußeren Vergleich sucht, außerhalb von Proust, für diese Ideen, die ich Ihnen jetzt ja viel zu vage beschrieben habe, aber wie gesagt, wenn Sie es interessiert, dann können Sie da mal was hören. Also wenn man da eine äußere Referenz sucht, dann ist, glaube ich, eine von den, vielleicht nicht die einzige, aber eine von den wirklich relevanten Adressen Sigmund Freud. Ich gehe jetzt aber auf Freud nicht ein, direkt, sondern ich sage ein bisschen was über einen Text von Jacques Derrida, den er dieser Frage bei Freud gewidmet hat. Das ist in dem berühmten Buch Die Schrift und die Differenz, ein Text mit dem Titel Freud et la scène de l'écriture, Freud und der Schauplatz der Schrift. Dieser Aufsatz von Derrida behandelt, also wir sehen sozusagen auf den Freud durch Interpretation von Derrida durch, das kann man natürlich auch problematisch finden, aber für unsere Zwecke, damit wir da so ein bisschen einen Vergleich haben, ist das ja uninteressant, was da jetzt, wie stimmig diese Interpretation ist. Ich bin ja kein Verehrer von Derrida, aber dieser Aufsatz ist sehr interessant und glaube ich, gut. Der behandelt sehr allgemein, auf seiner allgemeinsten Ebene, die Entwicklung der Modellvorstellungen Freuds vom Entwurf einer Psychologie, also aus dem Jahr 1895 bis in die 20er Jahre, bis zu der berühmten Notiz über den Wunderblock. Und Derrida folgt dabei einer ganz bestimmten Linie, nämlich, dass es um die Erklärung des Gedächtnisses geht. Der folgt der Linie, dass Freud auch gesehen hätte, dass das Gedächtnis die Schlüsselfrage der Psychologie schlechthin ist. Wie Derrida sagt, das Gedächtnis ist jetzt nicht nur ein Aspekt des Psychischen unter anderen, sondern das Gedächtnis ist die Essenz des Psychischen, l'essence même du psychisme. Und im Entwurf von 1895 geht es Freud noch um eine neurophysiologische Theorie des Gedächtnisses. Da gibt es sehr interessante Fragen, wie sich diese ursprüngliche wissenschaftliche Orientierung Freuds zu seinen späteren Entwicklungen verhält. Ich bin da im Zusammenhang mit dem Kandel ja schon mal darauf zu sprechen gekommen, dass der das wahrgenommen hat. Eine neurophysiologische Theorie. Freud meint, man müsse erklären, was erklärungsbedürftig ist, ist, wie das nervöse System einerseits unbeschränkt aufnahmefähig ist für immer neue Eindrücke, andererseits diese Eindrücke aber auch bewahrt, abrufbar hält, unabhängig von externen Auslösern. Und weil Freud sich als einen modernen Wissenschaftler verstanden hat, konnte er nicht einfach so ex machina einen Unterschied zwischen Wahrnehmungsrezeptoren und Bewahrungsrezeptoren postulieren, um das zu erklären, sondern seine Lösung, und da liegt eine, da gibt es jetzt viele mehr oder weniger künstliche Affinitäten mit Bergson, seine Lösung ist eben durch den Begriff des Widerstandes charakterisiert. Das kann man parallelisieren mit dieser Bergsonschen Idee der Verzögerung. Aber was bei Freud fehlt, ist hier dieser Gedanke, ist diese Verknüpfung von Widerstand und Latenz mit der Idee der fortschreitenden Organdifferenzierung, mit der Ausdifferenzierung des Gehirns. Das gibt es bei Freud in der Form nicht. Aber Widerstand. Er postuliert durchlässige und widerständige Neuronen, also Nervenzellen. Und das Gedächtnis wird primär erklärt bei ihm durch den Begriff der Spur. Eine Spur ist etwas Strukturelles, eine bleibende Veränderung in den widerständigen Neuronen. Also wie gesagt, gar nicht so weit entfernt von Bergsons Idee, dass der Bereich des Mentalen durch Verlangsamung entsteht. Nicht? Das Mentale entsteht durch Verlangsamung der kausalen Prozesse. Und Freud nennt das eben Bahnung. Also das Entstehen oder das Festigen einer solchen Struktur in dem Netz der Neuronen nennt er Bahnung. Französisch bei Derrida Fréage. Also es wird nicht ein bestimmtes Bildchen irgendwo an einem vorgesehenen Ort abgelagert, sondern die Erregung hinterlässt je spezifische strukturelle Spuren, Bahnungen. Wenn man ihren Inhalt wiederhaben will, ist man auf einen Verlauf dieser Spuren verwiesen. Und relativ bald geht eben noch in den 90er Jahren Freud von dieser Idee oder von diesem Begriff, von diesem Terminus Spur über zu dem expliziten Begriff Schrift. Ich lese Ihnen da aus dem Derrida ein Freud-Zitat vor, Brief an Flies aus dem Jahre 1896. Es ist jetzt Freud. Du weißt, schreibt er, ich arbeite mit der Annahme, dass unser psychischer Mechanismus durch Aufeinanderschichtung entstanden ist, indem von Zeit zu Zeit das vorhandene Material von Erinnerungsspuren, das ist eine Stelle, wo Sie genau den Übergang sehen können, das vorhandene Material von Erinnerungsspuren eine Umordnung nach neuen Beziehungen, eine Umschrift erfährt. Das wesentlich Neue an meiner Theorie ist also die Behauptung, dass das Gedächtnis nicht einfach, sondern mehrfach vorhanden ist, in verschiedenen Arten von Zeichen niedergelegt. Wie viele solcher Niederschriften es gibt, weiß ich nicht. Mindestens 3, wahrscheinlich mehr. Die einzelnen Niederschriften sind nach ihrem Neuronenträger gesondert, nicht notwendig topisch, also nicht notwendig liegt das eine da, das andere dort, sondern es kommt darauf an, welcher Typ von Neuronen. Wahrnehmungen sind Neuronen, in denen die Wahrnehmungen entstehen, woran sich Bewusstsein knüpft, die aber an sich keine Spur des Geschehens bewahren. Bewusstsein und Gedächtnis schließen sich nämlich aus, sehr interessante Affinität auch mit Bergson, Wahrnehmungszeichen, ist die erste Niederschrift, WZ, ist die erste Niederschrift der Wahrnehmungen, des Bewusstseins ganz unfähig nach Gleichzeitigkeitsassoziationen gefügt. Und dann, nächste Niederschrift, UB, unter Unbewusstsein, ist die zweite Niederschrift. VB, Vorbewusstsein, ist die dritte Umschrift, an Wortvorstellungen gebunden, unserem offiziellen Ich entsprechend. Dieses sekundäre Denkbewusstsein ist ein der Zeit nach nachträgliches, wahrscheinlich an die halluzinatorische Belebung von Wortvorstellungen geknüpft. Da sehen Sie, wie er sozusagen dieser erste Topic seiner Lehre von der Psyche, Seele, die Wiener Psychoanalytiker haben immer verboten, dass man Seele dazu sagt. Ne? Aber wie das zusammenhängt, wie das in einem das skizziert wird mit der Idee, die Spur als Schrift zu verstehen, und zwar nicht als eine einfach einmal niedergelegte Schrift, sondern als ein Umschreiben. Und von der Traumdeutung an, also ab 1900, ist dann für Freud die Schrift wirklich der Leitbegriff für das Verstehen des psychischen Vorgangs schlechthin. Aber wie gesagt, der Witz an dieser Wahl sozusagen der Schrift als Leitbegriff, der eigentliche Witz ist, dass das keine Festlegung ist, sondern dass die Erklärungskraft des Modells Schrift für Freud, die besteht nicht darin, dass es genommen werden kann und wir halten jetzt dann die Psyche dagegen und sagen, aha, das ist so wie, sondern die Fixierung Freuds an das Modell der Schrift besteht darin, dass er es dauernd problematisiert und weiterentwickelt. Also zum Beispiel kommt sehr schnell bei ihm die Einsicht, also fängt er sehr schnell sich an zu fragen, was von dem, was man normalerweise unter Schrift versteht, ist das nicht, was er meint. Zum Beispiel, die Schrift ist nicht ein Code. Ja, also das Wesen, er kommt auf diese Idee von der Spur zur Schrift und ist aber, und das ist für ihn ein Anlass, immer mehr darüber nachzudenken, was verstehe ich hier eigentlich unter Schrift? Ist das, was ich hier unter Schrift verstehe, was ich hier als Bild nehme, ist es das, was man so normalerweise darunter versteht? Nein, er scheidet dann gewisse Aspekte aus, zum Beispiel den Code. Ich lese das wieder aus dem Derrida vor. Die psychische Schrift, zum Beispiel die des Traums, die nach alten Bahnungen geht, bloßes Moment in der Regression auf die primäre Schrift, lässt sich nicht vermittels eines Codes lesen. Das hat natürlich engen Zusammenhang mit dieser Theorie in der Traumdeutung, dass er sich dagegen verwahrt, dass man da einfach so eine Symbolik entwirft und dann sagt, aha, wenn es das träumt, dann heißt es das. Sie arbeitet freilich mit einer Masse kodifizierter Elemente im Verlauf einer individuellen oder kollektiven Geschichte. Der Träumer erfindet seine eigene Grammatik. Es gibt kein signifikantes Material und keinen vorgängigen Text, mit deren Verwendung er sich begnügte, selbst wenn er darauf niemals verzichtet. Das ist, ungeachtet des Interesses, das sie beanspruchen kann, die Grenze der Chiffriermethode und die Grenze, an die alle Traumbücher gestoßen sind. Die Schrift ist zwar Umschrift, aber nicht Umschrift von etwas im Sinne eines vorgegebenen Urbildes oder Urtextes. Das ist ja dann auch ein großer Punkt der Auseinandersetzung mit Mitstreitern gewesen, die da sich dann von Abspaltungsdiskussionen. Derrida sagt, die Metapher der Übersetzung als Umschrift eines ursprünglichen Textes würde die Kraft und die Ausdehnung trennen und einfach eine Äußerlichkeit, eine einfache Äußerlichkeit des Übersetzten und des Übersetzenden aufrechterhalten. Aber das gibt es nicht, diese Äußerlichkeit selbst. Freud unterstreicht, dass die psychische Schrift für eine Übersetzung nicht taugt, weil sie ein einziges energetisches System ist und dass sie den gesamten psychischen Apparat umfasst. Und in den 20er Jahren ist das eben das letzte derartige Modell, die letzte neue Sache, die er zu dieser zu diesem Thema sagt es dann die Notiz über den Wunderblock. Also, jenes kleine Gerät, das ist jetzt ein bisschen Freud, das vor einiger Zeit nun unter dem Namen Wunderblock in den Handel gekommen ist. Sein Aussehen ist bescheiden, untersucht man es aber näher, Freud, so findet man in seiner Konstruktion eine bemerkenswerte Übereinstimmung mit dem von mir supponierten Bau unseres Wahrnehmungsapparats. Der Wunderblock bietet zwei Vorteile. Eine immerbereite Aufnahmefläche und Dauerspuren der aufgenommenen Aufzeichnungen. Dann kommt eine Beschreibung. Der Freud wieder. Der Wunderblock ist eine in einem Papier. Kennen Sie das? Haben Sie mal als Kinder? Ich kann mich noch erinnern, wie man solche gehabt haben. Der Wunderblock ist eine in einem Papierrand oder Kartonrand gefasste Tafel aus dunkelbräunlicher Harz oder Wachsmasse, über welche ein dünnes durchscheinendes Blatt gelegt ist, am oberen Ende der Wachstafel festhaltend, am unteren ihr frei anliegend, also so und das dann dieses Blatt frei anliegen. Dieses Blatt ist der interessantere Teil des kleinen Apparats. Es besteht selbst aus zwei Schichten, die außer an den beiden queren Rändern voneinander abgehoben werden können. So können die voneinander abgehoben werden. Die obere Schicht ist eine durchsichtige Zelluloidplatte, die untere ein dünnes, durchscheinendes Wachspapier. Wenn der Apparat nicht gebraucht wird, klebt die untere Fläche des Wachspapiers der oberen Fläche der Wachstafel leicht an. Also das pickt da drauf. Man gebraucht den Wunderblock, indem man die Aufschreibung auf die Zelluloidplatte, auf der Zelluloidplatte des deckenden Blattes ausführt. Dazu braucht man kein Bleistift oder kein Kreide, sondern einfach irgendeinen Stylus, einen Griffel. Es ist eine Rückkehr zu der Art immer noch Freud, wie die Alten auf Ton- und Wachstäfelchen schrieben. Der spitze Stylus ritzt die Oberfläche, deren Vertiefungen die Schrift ergeben. Dann sieht man, was man da geschrieben hat. Beim Wunderblock geschieht dieses Ritzen auf das Wachs eben nicht direkt, sondern durch Vermittlung des darunter, also des dazwischenliegenden Deckblatts. Will man die Aufschreibung zerstören, so genügt es, dass zusammengesetzte Deckblatt von seinem freien unteren Rand her mit leichtem Griff von der Wachstafel abzuheben. Ne, dann ist das wieder weg. Dann ist das Pfutsch, was man geschrieben hat. Und dann sagt er, dies alles aber, ich überspringe jetzt was, betrifft nur die erste Aufnahme oder die Wahrnehmung. Die Offenheit der oberflächlichsten Fläche für den Einschnitt der Klaue. Es gibt noch keine Schrift in der Flächenhaftigkeit dieser Extensio. Die Schrift muss als Spur erklärt werden, die Gegenwart der Klaue, die Punktualität, die Stigmae überlebt. Die Analogie hätte nicht viel Wert, sagt Freud, wenn sie sich nicht weiterverfolgen ließe. Nämlich hebt man das ganze Deckblatt, Zelluloid und Wachspapier von der Tafel ab, so verschwindet die Schrift und stellt sich auch später nicht wieder her. Die Oberfläche ist schriftfrei. Es ist aber leicht festzustellen, dass die Dauerspur des Geschriebenen auf der Wachstafel selbst erhalten bleibt. Und dort sind jetzt diese ganzen Kritzeleien. Ja? Und jetzt müsste man, er sagt, durch dieses doppelte System wird den sich widersprechenden Forderungen Genüge geleistet, unendliche Aufnahmefähigkeit und gleichzeitige Haltung. Aber was uns interessiert, ist natürlich im Zusammenhang mit Proust, wie schaut es dann auf dieser Wachstafel selber aus, wo es erhalten wird? Da ist jetzt alles, was wir geschrieben haben, unser ganzes Leben lang. Ne? Und daher ist es gar nicht so einfach, sozusagen jetzt da wieder was herauszulesen, weil wir ein Gewirr sozusagen von uns eigentlich primär mal unentzifferbaren Linien und Zeichen da finden. Ne? Es bedarf einer großen Anstrengung, das alles so quasi wieder als Schrift sozusagen von unten herauf, jetzt nicht von oben eingeritzt, sondern von unten herauf, heraufzuholen. Weil wenn wir mit einer großen Kraft das da drauf drücken, dann hätten wir vielleicht eine Chance, mal wieder was sehen. Aber das ist jetzt ein unentwirrbares Liniengeflecht. Also damit für heute, wir können sagen, entscheidend ist nicht so sehr, dass er die Erinnerungstätigkeit als Schrift fasst, sondern das Spektakuläre ist, dass er die Schrift selbst, das Freud selbst, die Schrift, ja, eben in diesem Beispiel des Wunderblocks, die Schrift selbst als Erinnerungstätigkeit darstellt. Und das ist eine Entdeckung, eine Entwicklung, die auch für Proust charakteristisch ist, also ganz abgesehen davon, dass es dann natürlich ganz mächtige andere Zusammenhänge gibt mit Freud. Also zum Beispiel, dass eben man sagen kann, so wie bei Proust dieser oder jene triviale Gegenstand eine Erinnerung einschließt und verbirgt, dem entspricht natürlich ganz exakt bei Freud die Vorstellung, wie das Symptom sozusagen die vergangene Szene und den Verdrängungsprozess mit einschließt und sozusagen erst freigeben muss, was in ihm enthalten ist, durch die mühevolle Arbeit der Analyse. Ne? Da ließen sich noch ganz andere Parallelen. Aber das Wichtige für uns ist eben, dass beide auf diesen Punkt gekommen sind, sozusagen des echten Zusammenhangs zwischen Schrift und Erinnerung, und zwar in einer Vertiefung des Verständnisses von dem, was Schrift ist. Bei Freud ist es so, man darf nicht vergessen, das ist etwas, was Derrida hier in diesem Aufsatz nicht berücksichtigt, die Schrift nicht der einzige Leitfaden für die Vergegenwärtigung der Erinnerungsstruktur bei Freud ist. Also es gibt das mindestens genauso wichtige Paradigma der Archäologie bei Freud in verschiedenen Zusammenhängen. Aber nächstes Mal sage ich noch ein paar Worte zu der anderen Seite, einem anderen Aspekt dieses Zusammenhangs von Erinnerung und Schrift, nämlich wie ganz einfach die Schrift sozusagen etwas ist, was innerhalb der Erinnerung eine Funktion hat. Also wo es nicht um die Vertiefung dessen geht, was man unter Schrift verstehen sollte, sondern wo es einfach um die Funktion der Schrift in der Bildung von so etwas wie einem kulturellen oder überhaupt prinzipiell meinem kollektiven Gedächtnis eigentlich geht. Also wie wesentlich es ist dafür, dass wir gemeinsame Erinnerungen haben und wie gemeinsame Erinnerungen mit der Bildung einer von gemeinsamen Identitäten zusammenhängen, welche Rolle dabei das Verschriftlichen eigentlich spielen kann. Für heute danke, und nächstes Mal frage ich noch einmal wegen der Prüfung.